Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute mit dem Thema Gott fürchten. Muss ich Angst vor Gott haben? Bevor ich hier in die Folge einsteige, möchte ich drei Menschen ganz besonders danken, die für den Mehr Himmel Podcast gespendet haben, und zwar Verena, Marie und Esther. Vielen, vielen lieben Dank für eure Spenden. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ja, wirklich vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, wahrscheinlich wird diese Folge etwas länger, deswegen versuche ich mal zwei Teile zu machen, damit das nicht sofort die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, da war dann die Aufnahmezeit fast eine Stunde. Ich dachte, ui, das ist vielleicht wirklich zu lang, ich sollte das etwas kürzer und knackiger halten. Ja, also mal sehen, wie das heute dann klappt mit dem Aufnehmen von den zwei Teilen. Also es geht darum, Gott zu fürchten. Und die Frage ist ja, ist das überhaupt noch aktuell? Und welches Gottesbild steht dahinter? Ist Gott denn nicht eigentlich ein liebender, ein guter Gott? Und warum sollte überhaupt jemand Angst vor ihm haben? Und in dieser Folge geht es darum, ja, was ist eigentlich gemeint mit Gottesfurcht? Was steht in der Bibel dazu? Warum ist das ein ziemlich komplexes Konzept? Wie könnte es auch anders sein, mit sehr vielen Aspekten? Und ja, warum ist es auch heute, jetzt, hier in dieser Welt eine gute Idee, Gott zu fürchten? All das erfährst du in dieser Folge. Am Anfang möchte ich Oswald Chambers zitieren. The remarkable thing about God is then when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else. Auf Deutsch, das Bemerkenswerte an Gott ist, wenn du Gott fürchtest, fürchtest du nichts anderes mehr. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Also wo steht das überhaupt in der Bibel, Gott fürchten? Es steht ungefähr 300 Mal in der Bibel. Auf Hebräisch Jirat Adonai, auf Griechisch Phobos Theou. Und als erstes auch die Frage wie bei der Liebe. Stimmt das überhaupt mit unserem modernen Verständnis von Angst, von Furcht überein? Also das, was auf Hebräisch und Griechisch da in der Bibel von Furcht und Angst steht. Und Furcht und Angst, diese Wörter bedeuten meist ein negatives Gefühl von Bedrohung und Gefahr, und das kann dann zu Kontrollverlust oder sogar Panik führen. Und grundsätzlich, wenn wir ein Konzept oder auch ein zentrales Wort in der Bibel nicht verstehen, nicht auf Anhieb oder nicht gut verstehen, dann ist es immer eine gute Idee, uns die Semantik des Wortes in der Originalsprache anzuschauen, also die Bedeutung, genauso wie ich das mit der Liebe getan habe in der Folge 29. Und das erklärt dann die Bedeutung oft schon von selbst und dann klingt es schon gar nicht mehr komisch. Also wie bei Gott lieben, ja, wenn man dann an romantische Liebe denkt, dann macht das nicht so viel Sinn. Aber wenn man sich anschaut, was Liebe dann eigentlich heißt, dann erklärt sich das, wie gesagt, schon von selbst. Und so machen wir das jetzt auch mal mit der Furcht vor Gott. Also auf Hebräisch, Jirat Adonai, und das besteht aus zwei Teilen, also einmal Jir'a. Und das bedeutet Furcht, Ehrfurcht, Respekt, Staunen oder Scheu, also je nach Kontext. Es kann auch Angst bedeuten, also im Sinne von Zittern vor Gefahr, aber auch Ehrfurcht im Sinne von Respekt vor Größe und Heiligkeit. Adonai heißt der Herr. Also wörtlich übersetzt bedeutet Jirat Adonai die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht des Herrn oder Ehrfurcht vor dem Herrn. In moderner Sprache könnte man auch sagen, dass Jirat Adonai bedeutet, dass man ein tiefes Bewusstsein für Gottes Größe und Heiligkeit hat. Und das ist ja schon mal was ganz anderes, als einfach nur Angst oder Furcht vor Gott zu haben. Dann das griechische Phobos Theou. Da haben wir auch zwei Bestandteile. Einmal Phobos, Furcht, Angst, Scheu, Ehrfurcht. Und dann Theou, das ist der Genitiv von Theos, also Gott. Also wörtlich bedeutet das Furcht Gottes oder Ehrfurcht von Gott. Übrigens kommt von diesem Phobos, kommt auch unser Wort Phobie, aber im biblischen Kontext ist es meistens positiv gemeint, nämlich als Ehrfurcht oder Respekt. Wir sehen also, dass beide Begriffe im Hebräischen und im Griechischen ein Spannungsfeld haben von einerseits Angst oder Zittern vor etwas Mächtigem, also das deutet darauf hin, dass Gott heilig ist, gerecht ist, groß ist. Und dann auf der anderen Seite Ehrfurcht, Respekt und Vertrauen, was darauf hindeutet, dass oder widerspiegelt Gottes Eigenschaften. Gott ist gut, liebevoll und treu. Manche Interpreten schreiben, dass man die Gottesfurcht einfach mit Ehrfurcht übersetzen kann, aber das ist nicht so ganz zutreffend, weil Ehrfurcht zwar für bestimmte Aspekte von Gottesfurcht zutrifft, aber nicht für alle, weil hier das Erzittern, Erstaunen und Erbeben vor Gottes Größe und Heiligkeit nicht mitgedacht ist bei Ehrfurcht. Also, aber das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses Gottesfurcht-Begriffes. Schauen wir uns mal zentrale Bibelstellen zum Fürchten Gottes an. Und zwar als erstes im Alten Testament. Und die Gottesfurcht insgesamt in der Bibel, die kannst du dir vorstellen wie so einen Diamanten, der aus verschiedenen Blickwinkeln ganz unterschiedlich aussieht und unterschiedliche Aspekte widerspiegelt. Und ich möchte hier auf vier eingehen, nämlich einmal die Begegnung mit dem Heiligen, die Erschütterung vor Heiligkeit, dann Gottesfurcht als Bundestreue, als Haltung von Liebe und Loyalität, dann Gottesfurcht als Treue trotz Dunkelheit, als Treue im Leid, wie wir das bei Hiob sehen, und schließlich Gottesfurcht als gelebte Weisheit, als Lebensweisheit, wie wir es in den Sprüchen sehen. Kommen wir als erstes mal zu der Gottesfurcht als Erzittern und Erbeben vor Gottes Größe und Heiligkeit. Das ist ein zentraler Aspekt von Gottesfurcht für unmittelbare Begegnungen mit Gott im Alten Testament. Und die Schlüsselstelle ist da die Begegnung von Mose mit Gott am Sinai in 2 Mose 19, 16. Und diese, ich lese das mal vor, aus 2 Mose 20, 18 bis 20. Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst. Es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Also hier sehen wir Gottes Heiligkeit, die real ist, die erschütternd und überwältigend ist. Und die Israeliten wollten eben nicht, dass Gott mit ihnen redet, weil sie wussten, dass ihre Sündhaftigkeit sie von Gottes Heiligkeit trennt. Und das ist eben mit dieser Furcht vor Gott im ursprünglichen Sinn gemeint, nämlich das Bewusstsein, dass da ein Abgrund herrscht, ein unüberbrückbarer Abstand besteht zwischen göttlicher Heiligkeit auf der einen Seite und menschlicher Sündhaftigkeit und Schwäche auf der anderen Seite. Und dieser Abstand kann nur durch einen Mittler überwunden werden. Das ist hier Mose, temporär natürlich nur. Später überwindet Jesus diese Kluft ein für alle Mal. Und was interessant ist an dieser Stelle, ist, dass da ja zweimal Furcht vorkommt. Also da steht auch zweimal dasselbe Wort für Furcht tatsächlich im hebräischen Original, aber es ist jeweils eine ganz unterschiedliche Art von Furcht gemeint. Also ich lese nochmal vor, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Also das erste, fürchtet euch nicht, hier meint Mose eine ängstliche, eine panische Furcht, also so eine emotionale Angst, die einen Fluchtreflex auslöst. Also das ist nicht angemessen in diesem Fall, das soll überwunden werden. Die zweite Art von Furcht hingegen ist eine andere. Die Furcht soll über euch kommen und das ist eben eine ehrfürchtige Furcht, eine respektvolle und gehorsame Haltung gegenüber Gott im Bewusstsein seiner Heiligkeit. Und die soll eben bleiben, die ist wichtig, um die Menschen vom Bösen abzuhalten. Und das ist dann auch mit auf die Probe stellen gemeint. Die Israeliten sollen lernen, Gott auf die richtige Art zu fürchten. Also sie sollen Ehrfurcht lernen, um eben nicht leichtfertig zu sündigen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, okay, inwiefern schützt mich denn diese Ehrfurcht vor Gott davor zu sündigen? Das kannst du dir so vorstellen, dass grundsätzlich diese Achtung, dieser Respekt, die Ehrfurcht vor dem Heiligen, die du hast, ein Bewusstsein erzeugt dafür, dass du Gott nicht leichtfertig begegnen kannst und auch nicht willst, weil du eben weißt, wer er ist. Und diese Art von Ehrfurcht schafft eine innere Grenze in dir, also bevor überhaupt äußeres Fehlverhalten entstehen kann, schafft es eine innere Grenze in dir, die dir sagt, ich nehme Gott ernst und ich will ihn nicht missachten. Also es entsteht ein Schutz vor Sünde aus dieser Achtung vor dem Heiligen und nicht aus der Angst vor Strafe, sondern Achtung, Respekt sorgt dafür, dass du vor Sünde geschützt bist, weil du eben Gott als Gott erkennst. Das war der erste Aspekt von Gottesfurcht im Alten Testament. Jetzt komme ich zum zweiten, nämlich Gottesfurcht als Bundestreue, als Haltung von Liebe und Loyalität. Und das ist ein zentraler Aspekt von Gottesfurcht für das Volk Israel. Und eine der zentralen Stellen ist da 5 Mose 10, 12 bis 13. Ich lese mal vor. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir außer dem einen? Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und ganzer Seele dienst. Dass du ihn fürchtest, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen bewahrst, auf die ich dich heute verpflichte. Dann wird es dir gut gehen. Was fordert Gott hier von Israel? Interessanterweise nur eins, nämlich Gott zu fürchten. Und wie tun die Israeliten das? Da werden einige Schritte aufgeführt, nämlich indem sie auf allen seinen Wegen gehen, indem sie ihn lieben, indem sie ihm mit ganzem Herzen und ganzer Seele dienen und indem sie seine Gebote und Satzungen bewahren. Und hier wird auch auf die Frage geantwortet, warum sollen sie das machen? Naja, wenn sie das tun, dann wird es ihnen gut gehen. Das klingt erstmal lapidar, aber damit ist eigentlich gemeint, dass Gott Israel segnet und dass es damit dem Volk ganzheitlich wohlergehen wird. Und damit ist nicht nur materieller oder äußerer Wohlstand gemeint, sondern eben auch Wohlstand im Sinne von körperlichem Wohlergehen, sozialem und geistlichem Wohlergehen. Und das sehen wir auch im Verlauf des Alten Testaments, was passiert, wenn das Volk Israel von Gott abfällt und sich abwendet und anderen Göttern zuwendet und Götzendienst betreibt, dann geht es ihnen körperlich, sozial und geistlich gar nicht mehr gut. Schauen wir uns nochmal diese einzelnen Wies genau an, also auf seinen Wegen gehen, ihn lieben, ihm mit ganzem Herzen, ganzer Seele dienen und seine Gebote und Satzungen bewahren. Zum Ersten auf all seinen Wegen gehen. Was sind seine Wege? Das ist die Art, wie Gott handelt, nämlich handelt er gerecht, barmherzig und treu. Und auf all seinen Wegen gehen meint eben, dass man sich an Gott orientiert und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Also man soll sich nicht nur äußerlich gehorchen, indem man Gebote hält, sondern man soll sein Inneres an Gott ausrichten. Und wenn du jetzt denkst, das klingt irgendwie wie die Nachfolge Jesu im Neuen Testament, ja, dann hast du recht, das ist ein Vorläufer tatsächlich von der Nachfolge Jesu. Hier geht es auch darum, dass man Gottes Wesen und Gottes Handeln zum Maßstab seines eigenen Lebens macht. Nur hier findet das auf kollektiver Ebene statt, als Volk Israel, als Bundestreue. Im Neuen Testament ist das ja nicht mehr der Fall, sondern da geht es eher um die persönliche Nachfolge Jesu, die man als einzelner Mensch betreibt. Dann Gott lieben, das habe ich ja schon in der Folge 29 dargelegt. Gott lieben, wie geht das? Hör dir gerne nochmal an, wenn du die noch nicht kennst. Kurz gesagt geht es darum, dass man sich Gott hingibt und sein Leben auch ganzheitlich an ihm ausrichtet, dass man gehorsam ist. Das ist eigentlich mit Gott lieben gemeint. Dann der nächste Aspekt, ihm mit ganzem Herzen und ganzer Seele dienen. Und Herz meint Wille, Gedanken und Gefühle, also beim Herz sind Gedanken mitgedacht. Im Hebräischen bedeutet Herz nicht einfach nur irgendwas Romantisches, Gefühlsmäßiges, sondern eben auch Denken. Und Seele ist das, was dich ausmacht als Menschen, deine ganze Identität. Also mit dem Dienen mit ganzem Herzen und ganzer Seele ist nicht nur Tun im äußeren Sinn gemeint, sondern eigentlich mehr ein Dienst aus innerer Hingabe, also mit allem, was du bist, nicht irgendwie halbherzig, nicht nebenbei, sondern du als ganzes Wesen mit allem, was du bist, dienst Gott. Und das bedeutet, dass du deine Fähigkeiten und deine Energie in den Dienst Gottes stellst, dass du nicht irgendwie selektiv dienst, also wenn es gerade passt, wenn es gerade praktisch und bequem ist, sondern treu und mit Überzeugung und dass du in Arbeit, in Familie, in deinem Alltag, in den kleinsten Sachen, die du machst, ob du das Geschirr abwäschst oder ob du Windeln wechselst oder ob du irgendeine Konferenz leitest oder was auch immer deine Arbeit ist, dass du dass du darin Gott als den Herrn siehst, dem du dienst. Also wie Paulus im Kolosser 3, 23 schreibt, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Also Gott mit ganzem Herz und ganzer Seele dienen bedeutet, dass du dein ganzes Leben, deine Zeit, deine Kraft, deine Begabung so einsetzt, dass sie Gott gehören. Dann auch das Letzte, seine Gebote und Satzungen bewahren. Hier geht es eigentlich darum, was man tut und nicht darum, wie man etwas tut. Darum geht es eher bei auf all seinen Wegen gehen. Hier geht es eher um das Was. Und Gebote, das sind die klaren Anweisungen Gottes, was richtig und was falsch ist. Und Satzungen sind Ordnungen oder Weisungen, die Gottes Ordnung für das Leben ausdrücken. Und zusammen steht das eben Gebote und Satzungen Gottes für die ganze göttliche Weisung, wie sie offenbart wurde, also für die konkrete Form des Willens Gottes, so wie wir ihn erfahren, wie wir ihn kennenlernen, wenn wir die Bibel lesen. Und seine Gebote und Satzungen bewahren bedeutet, dass wir sein Wort ernst nehmen und achten, dass wir tun, was er sagt, auch wenn es unbequem ist, dass wir nicht anfangen, das irgendwie zu relativieren oder zu verändern, sodass es uns passt. Und dass wir sehr sorgsam darauf achten, dass unser eigenes Leben der Offenbarung Gottes entspricht. Also anders gesagt und auf den Punkt gebracht, ich tue, was Gott gesagt hat, und zwar nicht aus Zwang, sondern weil ich weiß, dass er Recht hat und dass er es auch besser weiß als ich. Und ein paar Verse später, im fünften Buch Mose, steht dann noch etwas Interessantes. Ich lese mal vor, das ist Kapitel 10, Verse 20 bis 21. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen, an ihm sollst du dich festhalten, bei seinem Namen sollst du schwören. Er ist dein Lobgesang, er ist dein Gott. Für dich hat er all das Große und Furchterregende getan, das du mit eigenen Augen gesehen hast. Hier sticht besonders dieses, du sollst dich an ihm festhalten, heraus. Das ist mir aufgefallen, als ich es gelesen habe. Und vorher ging es ja um so konkrete Handlungen. Also was soll man genau tun, um Gott zu fürchten? Wie sieht das genau aus? Wie ist das ausgestaltet? Und in diesem an ihm sollst du dich festhalten, in diesem Vers, da kommt eine innere Dimension hinzu. Also dieses sowas von Bleiben, von Haften, sich eng binden, verbunden sein mit Gott selbst. Und im Hebräischen steht da das Verb davak und das bedeutet wörtlich ankleben, haften, sich anschließen, eng verbunden sein. Und interessanterweise steht das, wird das gleiche Wort im ersten Buch Mose 2,24 verwendet, wo von dem Mann und der Frau gesprochen wird und er wird seiner Frau anhaften und sie werden ein Fleisch sein. Also da steht auch dieses davak. Und das beschreibt eben eine intime, eine dauerhafte, eine untrennbare Verbindung. Und das meint nicht nur Gehorsam, nicht nur sich unterwerfen, sondern auch Verbundenheit, also wirklich eine tiefe Beziehung. Und das finde ich ist ein ganz schöner Aspekt, weil das zeigt hier die Nähe und Bindung zu Gott und auch die persönliche Hingabe an Gott. In Beziehung, nicht einfach Ehrfurcht erzittern vor dem Heiligen, sondern wirklich eine tiefe, eine persönliche Beziehung. Dann gibt es noch zwei Aspekte von Gottesfurcht im Alten Testament, auf die ich jetzt eher kürzer eingehe, nämlich Gottesfurcht als Treue im Leid und Gottesfurcht als gelebte Weisheit. Kommen wir zuerst zu Gottesfurcht als Treue im Leid. Und das ist ganz klassisch im Buch Hiob zu finden und in Hiob 1,1 steht, im Lande Uz lebte ein Mann mit Namen Hiob. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Damit fängt die ganze Geschichte an. Hiobs Grundhaltung ist Gottesfurcht. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Und was passiert dann? Dann kommt Satan, er will Hiob testen, weil er meint, dass Hiob Gott nur fürchtet, weil Gott ihn reich beschenkt hat. Also Hiob ist ja ein Mann mit einer großen Familie, mit großem Wohlstand, er ist gesund. Und ich lese mal vor, was im Vers 8 bis 11 steht, das Gespräch zwischen Gott und Satan. Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, ein Mann untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühre an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dich ins Angesicht segnen. Also mit ins Angesicht segnen ist eigentlich, das ist ein Euphemismus, das ist, und damit ist eigentlich lästern oder verfluchen gemeint. Also er wird dich dann verfluchen, wenn du ihm wegnimmst, was du, womit du ihn gesegnet hast. Also Satan sagt eigentlich, dass Hiob Gott nur fürchtet, weil er dafür von Gott belohnt wird. Und sobald die Belohnung durch Gott aufhört, wird sich Hiob von Gott abwenden. Und das ist spannend, weil man sieht daran, dass Satan eigentlich gar nicht versteht, was mit Gottesfurcht gemeint ist. Und er plappert das nach, was auch viele Atheisten sagen. Nämlich sagen ja viele, ja, Menschen glauben an Gott, weil das ihr Leben irgendwie einfacher macht, weil das dem Leben Sinn gibt. Und sobald was Schlechtes passiert, sobald du krank wirst oder mit deiner Familie ist was oder irgendwie, oder du verlierst viel Geld, du verlierst deinen Job, ja, dann verlieren diese Menschen auch ihren Glauben. Und das reduziert Glauben auf reine Funktionalität und Nutzen. Ich glaube nur, weil mir das irgendwas bringt. Aber es geht überhaupt nicht um Wahrheit oder Beziehung. Also der Kern des Glaubens wird da eigentlich verfehlt in dieser Kritik. Und bei Gottesfurcht geht es eben nicht um das, was ich davon habe. Das ist gerade der Witz, sondern es geht um Gott. Es geht darum, seine Heiligkeit und Autorität anzuerkennen. Also Gottesfurcht ist theozentrisch. Gottesfurcht ist nicht utilitaristisch. Und Satan kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand Gott um seiner selbst willen ehrt. Gottesfurcht ist aber Wissen, wer Gott ist, wie ich schon gesagt habe, und daraus folgt Respekt, Gehorsam, Ehrfurcht. Gott ist Gott, ich bin nur Mensch, das folgt daraus. Und das ist die richtige Reihenfolge. Das hat zur Folge, dass ich mich in die richtige Ordnung zu Gott stelle. Gott ist oben, ich bin unten. Meine Haltung zu Gott ist, ich schaue nach oben mit Respekt, mit Gehorsam, mit Ehrfurcht. Ich komme mal zum nächsten und zum letzten Punkt von Gottesfurcht im Alten Testament, und zwar Gottesfurcht als gelebte Weisheit. Und da lesen wir in Sprüche 1,7: Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Was ist hier eigentlich Weisheit? Das ist vielleicht eine wichtige Frage, weil da liest man so schnell drüber hinweg. Aber gehen wir davon aus, dass Salomo damals, als er die Sprüche geschrieben hat, etwas anderes unter Weisheit vielleicht verstanden hat, als das, woran wir denken, wenn wir Weisheit hören. Und tatsächlich gibt es einen großen Unterschied im biblischen Verständnis und im säkularen Verständnis von Weisheit. Das säkulare Verständnis von Weisheit ist ja so eine Lebensklugheit, Erfahrung oder auch Besonnenheit, also eine rein menschliche Ebene. Aber auch ja, gute Entscheidungen treffen können, Konflikte vermeiden, ein erfülltes Leben führen. Und das beruht auf Beobachtung, auf Vernunft, Empathie vielleicht auch noch. Das Problem daran ist natürlich, dass wenn du jetzt sowas hörst wie erfülltes Leben, dann bedeutet das für jeden was anderes. Es gibt eigentlich keinen Maßstab außer mir selbst. Ich bin mein eigener Maßstab. Und dementsprechend auch meine Gefühle, meine bedingten Urteile. Es gibt eigentlich keinen objektiven Maßstab für sowas wie erfülltes Leben. Das biblische Verständnis von Weisheit ist aber ganz anders. Das bedeutet nämlich, dass man sein Leben an Gott ausrichtet und nicht an Nützlichkeit oder Erfolg. Und hier ist auch keine menschliche Einsicht gemeint, sondern Weisheit ist Antwort auf Gottes Ordnung und Autorität. Also es geht überhaupt nicht darum, was finde ich gut, was meine ich, was fühle ich, was urteile ich, sondern ich erkenne Gottes Ordnung und Gottes Autorität an und richte mich dementsprechend daran aus. Das ist Weisheit. Hier ist auch der Zusammenhang zwischen Weisheit und Gottesfurcht, weil Weisheit nicht durch Intelligenz entsteht, also das, was der Mensch sich alles so ausdenkt, sondern Weisheit entsteht durch Gottesfurcht. Also wir lernen hier, die Furcht vor Gott macht sogar klug. Und wie sieht jetzt diese Furcht aus? Das ist natürlich keine Angst, das ist damit nicht gemeint, sondern Respekt und Demut vor Gottes Ordnung. Und es bedeutet auch, dass man im alltäglichen Leben nach göttlichen Prinzipien denkt und handelt. Und das ist eine innere Haltung. Also nicht du bist der Maßstab als Mensch, sondern Gott ist der Maßstab. Und was folgt daraus, jetzt mal ganz praktisch betrachtet? Aus dieser Art von Gottesfurcht erfolgt, dass du ein geordnetes Leben lebst, weil du und damit dein Leben sich an Gottes Ordnung orientiert. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Und die Früchte dieses geordneten Lebens, man könnte modern auch sagen Werte, obwohl hier eigentlich nicht nur die moralische Ebene gemeint ist, sondern gemeint sind die gelebten Folgen der Beziehung zu Gott. Die Früchte dieses geordneten Lebens eben sind Gerechtigkeit, Maß, Güte und Selbstbeherrschung, also eine innere Freiheit. Eigentlich genau die Dinge, nach denen sich so viele Menschen heutzutage sehnen, aber die sie ja an den falschen Orten suchen und dort nicht finden, aber leider sagt ihnen niemand, wo sie eigentlich suchen müssen. Und nach außen hin kann das beides total gleich aussehen. Also es kann sein, diese Weisheit, diese säkulare Weisheit oder die biblische Weisheit, es kann sein, stell dir vor, du wirst im Job unfair behandelt, aber du reagierst nach außen gelassen und beherrscht, du sprichst es an, wartest, bis deine Wut verflogen ist, redest dann nochmal darüber und so weiter. Aber die innere Haltung kann ganz unterschiedlich sein. Also auf der einen Seite, nach dem säkularen Verständnis, handelst du so, weil es irgendwie besser funktioniert und weil du dann auch besser dastehst. Oder du handelst so, weil es Gott entspricht. Und hier ist der Maßstab ganz unterschiedlich. Einmal ist es deine persönliche Überzeugung, deine Erfahrung, gesellschaftliche Normen. Wir finden das nicht so toll, wenn man in der Öffentlichkeit ausrastet, besonders wenn man schon erwachsen ist. Und ja, dann auf der anderen Seite ist der Maßstab eben Gottesfurcht in dem Sinne, dass ich Gottes Charakter entsprechend handeln will, nämlich in Gerechtigkeit, in Liebe und Treue. Also es sieht nach außen gleich aus, aber die innere Haltung ist eine ganz andere. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde aufgenommen. Ich denke, das ist eine perfekte Stelle für eine Teilung dieser Folge. Ich beende das an dieser Stelle. Dann erscheint in 4 Wochen der zweite Teil. Und da geht es dann weiter mit Gottesfurcht im Neuen Testament. Da gibt es natürlich nochmal Änderungen. Das ist sehr interessant, wie Jesus Gottesfurcht interpretiert und wie sich das ändert im Vergleich zum Alten Testament und was sich aber auch nicht ändert. Ich werde auch noch darauf eingehen, was der Unterschied ist zwischen Gottesfurcht und Liebe, weil man könnte denken, ja, Demut und Hingabe, das ist irgendwie ziemlich ähnlich, klingt so wie die Furcht vor Gott, aber es ist doch unterschiedlich, gehört aber zusammen. Und zum Schluss gehe ich auch noch kurz darauf ein, ob man auch vor Jesus Furcht haben sollte oder ob er so eine Art bester Freund ist. Ja, all das im zweiten Teil dieser Folge zum Thema Gottesfurcht. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast gerne hörst, dann empfehle ihn gerne anderen Menschen weiter. Leite die Folge einfach weiter an Menschen aus deiner Kirche, aus deiner Gemeinde oder Menschen, die noch nicht gläubig sind oder andere Folgen, die passen. Da gibt es ja mittlerweile, das ist glaube ich Folge 33, also pick dir vielleicht ein Thema heraus und leite das weiter an Menschen, von denen du weißt, dass sie Gott brauchen. Ich meine, wer braucht Gott nicht, aber die vielleicht besonders dringend auf der Suche sind und für die du betest. Und du kannst mich auch gerne mit einer Spende deiner Wahl unterstützen. Die Informationen dazu findest du immer in den Shownotes oder einfach auf mehrhimmel.de mit Bindestrich mehr-himmel.de. Da findest du mal ganz unten so einen kleinen Reiter mit Spenden. Und da kannst du einfach per PayPal oder einfach per Überweisung auf mein belgisches Konto einen Betrag deiner Wahl zukommen lassen. Ich freue mich wirklich über jeden Euro und weiß das sehr, sehr zu schätzen. Also vielen Dank für deine Unterstützung und dann wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.